die Ideologie des Mangels. Anmerkung zum neoliberalen Sachzwang. Eine Sendung von Radio Dreigland. Die Meinungsschlacht ist gewonnen. Binnen weniger Monate seit der Agenda-Rede des Kanzlers vom März 2003 ist gelungen, wofür neoliberale und standortnationale Ideologie trotz Ruck- und Freizeitparkreden 2 Jahrzehnte scheinbar umsonst eingetreten ist. Vom Hinterbänkler bis zum Parteivorsitzenden, vom linksliberalen Grünfeuertinisten bis zum Schülerzeitungsredakteur aus Bottrop. Sie alle wissen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass Reformen notwendig sind. Die Meinungsfront in dieser Sache scheint so einhellig zu sein, dass selbst die FAZ frohlocken kann, niemand streite mehr die Notwendigkeit zu Reformen ab. Gürtel enger schnallen, Rente runter, mehr und länger arbeiten, länger Zähne putzen, weniger Sozialleistungen erhalten, kurzum, mehr Eigenverantwortung übernehmen. Die Agenda der Kürzung ist lang und moniert wird allenfalls die angebliche Haltung der Bürger, die zwar Ja zu Reformen sagen, aber darauf hoffen, der Kelch möge doch an ihnen vorbeigehen. Wir möchten im Rahmen einer zweiteiligen Sendung mit dem Titel Die Ideologie der Knappheit – Anmerkungen zum neoliberalen Sachzwang folgender Frage nähern. Wie kommt es, dass dieser Reformdiskurs so wirkungsmächtig ist, dass sich allenfalls um Details gestritten wird und dass die grundlegenden Voraussetzungen und Grundannahmen der Reformdiagnose weitestgehend geteilt werden? Es liegt auf der Hand, darauf zu verweisen, dass die neoliberale Problemdiagnose auf selbstgeschaffene Sachzwänge reagiert. Es ist nämlich beileibe nicht so wenig Geld da, wie immer dann behauptet wird, wenn es um die leeren Kassen der öffentlichen Hand bzw. der Sozialversicherungen geht. Zu Recht weisen die wenigen Reformkritiker darauf hin, dass beispielsweise in der BRD seit 20 Jahren langsam und seit ca. 5 Jahren rapide ein an sich steigender gesellschaftlicher Reichtum immer ungleicher verteilt wird. So gesehen erscheint die Reformhysterie eine Folge von Verschleierung und Desinformation zu sein. Im ersten Teil wird zunächst die Veränderung in der Reichtumverteilung Thema sein. Allerdings droht eine solche Geld-ist-genug-da-Perspektive quasi spiegelbildlich zur neoliberalen Auffassung die tiefer liegenden Gründe der Krise auszublenden. Einerseits können damit Illusionen hinsichtlich einer sozialen, nur mehr eben anders verstandenen Reformfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise genährt werden. Und andererseits hilft ein solcher Ansatz nicht zu verstehen, woher denn die Plausibilität kommt, die der Ideologie der enger zu schnallenden Gürtel im Massen- und Alltagsbewusstsein zukommt. Es folgen deshalb zum einen Anmerkungen zum realökonomischen Kern der Krise, zum anderen Überlegungen, die sich auf jene Basisideologien beziehen, die aus dem spezifischen Verhältnis von Reichtum und Mangel in der bürgerlichen Gesellschaft gründen. Im Vorgriff sei erlaubt anzudeuten, dass der aktuelle Reformdiskurs in Wort und Tat gewaltsam eine Ideologie zu rekonstruieren versucht, die objektiv immer unhaltbarer wird und die deshalb an nichts weniger erinnert als an die mögliche Abschaffung von Mangel, Ausbeutung und Herrschaft.
Das wäre das erste Mal in der ganzen Geschichte der Erde, dass ein Volk, das in einer Krise steckt, so weniger Arbeit aus einer Krise herauskommt.
Das Hauptargument, mit dem Kürzungen im Sozialbereich von den Schwimmbädern bis hin zu den diversen Sozialleistungen gerechtfertigt werden, lautet, wo nichts erwirtschaftet wird, da kann auch nichts verteilt werden. So schlicht, so falsch erweist sich dieses Argument, alleine wenn man eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über die vergangenen Jahrzehnte zugrunde legt. Das reale Wirtschaftswachstum, ausgedrückt im BIP Bruttoinlandsprodukt, ist in den vergangenen Jahren nur ein einziges Mal, und zwar 1993, gesunken. Selbst in den Krisenjahren 2001 und 2002 wuchs es, wenn auch nur wenige Prozentpunkte hinter dem Komma. Dass hier ein innerkapitalistisches Problem vorliegt, soll gar nicht geleugnet werden, im Gegenteil, wie wir später genauer sehen werden. Denn, so viel sei angedeutet, wir wissen von den meisten ökonomischen Studien, dass das Wachstum mittlerweile mindestens 2% ausmachen müsste, damit Beschäftigung entsteht. Ökonomen sprechen vom Jobless Growth, Wachstum ohne Beschäftigung. Hintergrund ist die steigende Produktivität, die es möglich macht, das gleiche Produkt mit immer weniger Einheiten Lohnarbeit zu produzieren. Was aber bedeutet ein Wachstum von, sagen wir, 0%? Es bedeutet ja allein schon logisch betrachtet überhaupt nicht, dass, anders als im Diskurs suggestiv unterstellt wird, dass weniger Reichtum als vorher erwirtschaftet worden wäre. Tatsache ist also, dass in den vergangenen Jahren das Wachstum fast immer gestiegen ist. Hagen Kühnen schreibt in den Blättern für deutsche und internationale Politik, die Steigerungsraten sind zwar nicht hoch, doch die absoluten Summen der Zuwächse können sich sehen lassen. Zwischen 1991 und 2001 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 560 Millionen Euro. Warum also haben die öffentlichen Kassen 2001 trotz der Zunahme des BIP weniger eingenommen als im Vorjahr? Wenn der wirtschaftliche Reichtum um 3% im Jahr 2000 und 0,6% im Jahr 2001 wächst, müssten dann bei gleichbleibender Verteilung nicht alle öffentlichen und privaten Einnahmen um denselben Satz gestiegen sein? Da aber die öffentlichen Kassen und die der meisten privaten Haushalte schrumpfen, muss sich die Verteilung des Reichtums verändert haben.
Der Vorwurf weiter in Deutschland zementiert wird. Ich kann das einfach nicht begreifen. Und ich möchte zu einer wahrhaften Politik, die unsere Probleme löst, gehört auch einfach, dass man sich nicht verformt. Das war eine Schöpfung gewaltiger Worte. Das ist die Wahrheit.
Wo ist das Geld also hin, wird man sich fragen. Man braucht nicht bei Attac oder Rudolf Hickel nachzuschlagen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen eine veritable Umschichtung der Steuerbelastung zugunsten von Vermögen und Gewinnsteuern an. Machten diese 1980 6,6% des BIP aus, so 2001 nur noch 3,8%. Zu welchen Einnahmenverlusten dies bei gleichbleibenden bzw. steigenden Gewinnen führen musste, liegt auf der Hand. Gleichzeitig sind die Verbrauchs- und Mehrwertsteuern, die wohl die Mehrheit der Bevölkerung mehr interessieren dürfte, gleich geblieben, ab 1998 sogar wieder gestiegen, ebenso wie die Lohnsteuer. Da aber bekanntlich die absolute Menge der Lohnsteuer aufgrund steigender Arbeitslosigkeit trotzdem gesunken ist, erklärt sich darüber hinaus die Flaute derjenigen Sozialkassen, die fast ausschließlich durch die Lohnnebenkosten finanziert werden. Man kann die stetige Verteilungsverschiebung der vergangenen zwei Jahrzehnte auch aus der Perspektive der Arbeitseinkommen beschreiben. Noch einmal Hagen Kühn. Von 1970 bis 1979 wuchsen die Arbeitseinkommen stärker als die Gewinn- und Vermögenseinkommen, 98% zu 63%. Das BIP wies die höchsten Wachstumsraten auf und die Arbeitslosenquote lag am Ende bei 3,8%. Von 1980 bis 1989 kehrten sich die Verteilungszuwächse zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen um, 32% zu 98%. Das Wachstum halbierte und die Arbeitslosenquote verdoppelte sich. Die beiden Jahre 1990 und 1991 müssen wegen der Besonderheiten des Vereinigungsprozesses ausgeklammert werden. Im dritten Jahrzehnt, von 1992 bis 2001, wuchs die Ungleichheit nach der Umverteilung weiter, 14,9% zu 34,6% zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen.
In der Kompetenz ansiedeln kann, die zurzeit in den schwersten Umbau in ihrer Geschichte ist. Und glaubt,
Wenn man diese empirischen Daten in ihrem Zusammenhang betrachtet, dann zeigt sich, dass Reichtum erwirtschaftet wird, obwohl Arbeitslosigkeit steigt. Man sollte hier keinen kausalen Zusammenhang konstruieren und etwa behaupten, Gewinne steigen, indem man Arbeitsplätze abbaut. Was sich darin jedoch ausdrückt, ist die relative Abkopplung des Reichtums von der Arbeit. Dieser Zusammenhang bestimmt aber gerade nicht die öffentliche Debatte. Hier erscheinen Armut und leere Kassen stets und in zunehmendem Maße als Ausdruck des Mangels an Arbeit. Dies stimmt aber nur auf der Ebene des Einzelnen, der vom Verkauf seiner Arbeitskraft abhängig ist, sowie auf der Ebene der an Erwerbsarbeit gekoppelten Sicherungssysteme. Dieser Mechanismus einer self-fulfilling prophecy, einer sich selbst bewahrheitenden Prophezeiung, ist ein erster Grund für die Plausibilität des neoliberalen Reformdiskurses, dessen alltagsideologische Zugänglichkeit der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Union, Karl Laumann, jüngst angesprochen hatte. In seinem Plädoyer für die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche weist er gewerkschaftliche Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung zurück.
Das wäre das erste Mal in der ganzen Geschichte der Erde, dass ein Volk, was in einer Krise steckt, nur weniger Arbeit aus einer Krise herauskommt.
Fassen wir als Fazit unserer bisherigen Betrachtung noch einmal zusammen. Massenarbeitslosigkeit verursacht tatsächlich Kosten, die die Gesellschaft nicht mehr lange begleichen wird können. Die Tatsache kann aber nur insofern als objektiv gültig betrachtet werden, solange einerseits die für Rente, Gesundheit und Arbeitslosigkeit zuständigen Sozialkassen sowohl von der Ein- wie auch auf der Ausgabenseite her an Erwerbsarbeit gebunden bleiben und andererseits von einem volkswirtschaftlichen Geldmangel ausgegangen wird. Letzteres ist aber nicht belegbar, wie unzählige Studien belegen. Der in Geld ausdrückbare Reichtum ist in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen. Verändert hat sich aber dessen Verteilungsrelation. Infolge dieser Dethematisierung der vorhandenen Reichtumsverteilung und des Charakters der wirtschaftlichen Krise erscheint die Vorstellung plausibel, die Privatwirtschaft in toto investiere aus Kapitalmangel nicht in Arbeitsplätze, die zu allem Übel auch noch zu teuer seien. Umgekehrt wird gemäß der Pferdeäpfeltheorie oder der sogenannten Trickle-Down-Theorie unterstellt, je besser es den Unternehmen gehe, desto mehr Arbeitsplätze böten diese an, desto mehr falle also auch für die Spatzen am Wegesrand ab. Es ist aber belegbar, dass weder die realen Arbeitskosten, also die Lohnstückkosten, die das Verhältnis von Arbeitsproduktivität und Lohn plus Lohnnebenkosten ausdrücken, dass eben weder die Arbeitskosten noch die Unternehmensbesteuerung gestiegen sind, ohne dass Arbeitsplätze gesichert, geschweige denn neu geschaffen wurden. Dennoch ist diese Logik so weit Common Sense geworden, dass selbst die FAZ einräumt, dass die beschäftigungsschädigende Wirkung von Lohnzusatzkosten und hoher Steuern erkannt sei. Diese Gleichung funktioniert im Diskurs mittlerweile so gut, dass sogar die Ausweitung der Wochenarbeitszeit der noch Beschäftigten als Mittel zur Beschäftigungssteigerung diskutierbar geworden scheint. Bei gleichem Lohn würde der entsprechend zu erzielende Unternehmenssurplus in neue Stellen reinvestiert, so die Forderung von Angela Merkel beispielsweise. Nun könnte man also sagen, Geld ist genug da, es gibt keine Krise, sondern es ist nur eine erfundene Krise. Die Probleme des Kapitalismus lassen sich allesamt auf dessen eigener Grundlage lösen oder zumindest abschwächen. Im Folgenden soll es darum gehen, warum eine solche Sicht verkürzt ist.
In der Bevölkerung unterhalten, wie wir das in den Griff kriegen. Ich glaube nicht, dass der Niedriglohnbereich uns Wirtschaft nach vorne bringen wird, Gott weiß wie. Aber er ist notwendig, um Beschäftigungsmöglichkeiten für einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die eine bestimmte Art der Veranlagung haben, auch brauchen, um sich in dieser Gesellschaft einbringen zu können.
Die real existierenden Finanzlöcher der Kassen und öffentlichen Haushalte suggerieren in einer undifferenziert geführten Debatte einen allgemeinen Geld- und Kapitalmangel, der auf privater Seite gerade nicht existiert, was auf das Problem der strukturellen Überakkumulation verweist, das als das zentrale, in der öffentlichen Krisendebatte aber verschwiegene Charakteristikum der wirtschaftlichen Stagnation der entwickelten Volkswirtschaften überhaupt zu betrachten ist. Das bedeutet aber, das Problem ist also nicht eine wie auch immer geartete Knappheit an Kapital, ein Mangel an Geld, wie selbst die Bundesbank bereits 1997 feststellte. Die Ursachen für die Investitionsschwäche im Unternehmensbereich sind nicht auf einen Mangel an für investitive Zwecke verfügbaren Mitteln zurückzuführen, schreibt sie. Es ist also nicht der Kapitalmangel des Kapitals, der die Krise seiner Akkumulation charakterisiert, sondern die relativ, nicht absolut betrachtet, schwindende Möglichkeit, produktiv, das heißt ausreichend profitable Anlagemöglichkeiten in der Waren- und Dienstleistungsproduktion zu finden. Aber warum?
Arbeit ist zumutend.
Eine Kehrseite der steigenden Produktivität ist die sinkende Profitrate. Diese bezeichnet das Verhältnis des Gewinns zum vorgeschossenen bzw. angewandten Kapitals. Dies impliziert auch, dass natürlich der Profit trotz fallender Profitrate zunehmen kann, wenn die Profitmasse absolut, also durch wachsenden Kapitaleinsatz und durch Ausweitung der Produktion steigt. Angaben der OECD zufolge, in der die Daten für die 26 wichtigsten Industrienationen regelmäßig ausgewertet werden, sinken die Profitraten in allen entwickelten Industrieländern seit den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ohne eine Aussage zu etwaigen Zusammenbruchstendenzen der kapitalistischen Akkumulation zu machen, bewahrheitet sich damit die Aussage von Karl Marx zum tendenziellen Fall der Profitrate infolge der sich verändernden organischen Zusammensetzung des Kapitals, die sich zu Ungunsten des Anteils lebendiger Arbeit gegenüber der toten in Form von Sach- und Investitionskapital vergegenständlichten Arbeit vollzieht. Mit anderen Worten, je produktiver also die lebendige Arbeit ist und zugleich aufgrund der Konkurrenzbedingungen die Unternehmen gezwungen werden, an dieser zu sparen, desto geringer die Profitrate, was wiederum den Kreislauf von weiterer Überakkumulation und Unterbeschäftigung bestärken kann. Wissen wir auch, dass es potenziell entgegenwirkende Ursachen gibt, die den Fall der Profitrate bremsen können, die aber auf die heutige Zeit bezogen scheinbar immer weniger greifen. Es ist ja nicht der Platz, genauer herauszuarbeiten, worin die Krise in dieser Hinsicht besteht und auch nicht, wie sie sich weiterentwickeln könnte. Festzuhalten sind jedoch zwei Aspekte, die die vorherrschenden Annahmen des Alltagsdiskurses widerlegen. Zum einen, ein Kapitalmangel besteht gesamtwirtschaftlich gesehen gerade nicht, sieht man einmal von der Mikroperspektive einzelner Branchen oder einer IAG ab. Zweitens, der Mangel besteht darin, dass die Möglichkeiten, Kapital über den Umweg Arbeit und Produktion zu verwerten, sprich zu vermehren, nicht mehr oder immer weniger gegeben sind oder dass die zu erzielenden Profitraten für nicht ausreichend betrachtet werden. Die reale Tendenz der Abwanderung von Kapital in die Finanzsphäre ist damit aber als Ausdruck der Krise und nicht als deren Ursache zu sehen, wie es zumeist in der kapitalismuskritischen Debatte der Fall ist. Wir haben insgesamt bisher also gesehen, dass der zentrale Legitimationsdiskurs der kapitalistischen Religionsgemeinschaft zurzeit nicht in einem Schönreden der wirtschaftlichen Situation gründet, sondern in der beständigen Betonung ihrer desolaten Performance. Der in diesem Diskurs sich herstellende und erneuernde Krisenbegriff verfehlt aber den Zusammenhang von Reichtum, Arbeit und Armut bzw. stellt diesen genau spiegelverkehrt dar. Im zweiten Teil soll deshalb gezeigt werden, dass diese Verkehrung deshalb plausibel erscheint, weil sie auf ein naturalistisches Verständnis von Mangel rekurrieren kann, mit der die bürgerliche Gesellschaft stets die Ausbeutung und Beherrschung des Menschen legitimiert. Je mehr diese Ideologie aber aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte und der widersinnigen Produktionsverhältnisse des Kapitalismus selbst objektiv als unhaltbar erkannt werden könnte, je notwendiger scheint es für die Jünger des Kapitalismus zu sein, sie durch Worte und selbstgeschaffene Sachzwänge zu zementieren.
Gleiche Lohnhöhe geben oder aufzunehmen.
Ja, und diesen angesprochenen zweiten Teil von Die Ideologie der Knappheit, Anmerkungen zum neoliberalen Sachzwang, den können Sie morgen um die gleiche Uhrzeit, 18.30 Uhr, hier bei Radio Dreikland auf der 102,3 MHz hören.
Arbeit annehmen, die ihm angeboten wird. Wir wollen also, dass diese Vorstellung, es muss einen Mindestlohn geben, es muss so eine tarifgleiche Lohnhöhe geben oder Ortsüblichkeit, was nichts anderes als ein Tariflohn ist, dass das fällt. Angebotene Arbeit muss angenommen werden, ist mit Sicherheit besser als Schuld.